Bist du ein Genussmensch? Kannst du Dinge genießen? Oder erscheint dir ein solches Denken eher gottlos? Wie ist das im Hinblick auf das, was dein Herz begehrt? Woran deine Augen ihre Lust haben? Sollen wir uns an diesen Dingen freuen oder lieber Abstand halten? Ich denke, das ist eine sehr relevante Frage für uns alle. Und unser heutiger Predigttext gibt uns sehr hilfreiche Antworten auf genau diese Frage. Wir setzen unsere Predigtserie fort durch das alttestamentliche Buch Prediger. Wir sind inzwischen angekommen bei der vorletzten Predigt, Kapitel 11, Vers 7. Unser Predigttext geht bis Kapitel 12, Vers 8. Also ein längerer Abschnitt, bevor wir nächste Woche dann einen letzten kurzen Abschnitt betrachten wollen und damit dann diese Predigtserie beenden. Ich möchte uns lesen aus Gottes heiligem und irrtumslosen Wort. Ich lese aus dem Buch Prediger, Kapitel 11, beginnend mit Vers 7. Es ist das Licht süß und den Augen lieblich, die Sonne zu sehen. Denn wenn ein Mensch viele Jahre lebt, so sei er fröhlich in ihnen allen. Und denke an die finsteren Tage, dass es viele sein werden, denn alles, was kommt, ist eitel. So freue dich, Jüngling, in deiner Jugend und lass dein Herz guter Dinge sein in deinen jungen Tagen. Tu, was dein Herz gelüstet und deinen Augen gefällt. Aber wisse, dass dich Gott um das alles vor Gericht ziehen wird. Lass den Unmut fern sein von deinem Herzen und halte fern das Übel von deinem Leibe. Denn Kindheit und Jugend sind eitel. Denk an deinen Schöpfer in deiner Jugend, ehe die bösen Tage kommen und die Jahre sich mehren, da du wirst sagen, sie gefallen mir nicht. Ehe die Sonne und das Licht, Mond und Sterne finster werden und Wolken wiederkommen nach dem Regen. Zur Zeit, wenn die Hüte des Hauses zittern und die Starken sich krümmen und müßig stehen die Müllerinnen, weil es so wenige geworden sind. Und wenn finster werden die durch das Fenster sehen. Und wenn die Türen an der Gasse sich schließen, dass die Stimme der Mühle leiser wird. Und wenn sie sich hebt, wie wenn ein Vogel singt. Und alle Töchter des Gesanges sich neigen. Wenn man von Höhen vor Höhen sich fürchtet und sich ängstigt auf dem Wege. Wenn der Mandelbaum blüht und die Heuschrecke sich bläht und die Kaper aufbricht. Denn der Mensch fährt dahin, wo er ewig bleibt. Und die Klageleute gehen umher auf der Gasse. Ehe der silberne Strick zerreißt und die goldene Schale zerbricht und der Eimer zerschellt an der Quelle und das Rad zerbrochen in den Brunnen fällt. Denn der Staub muss wieder zur Erde kommen, wie er gewesen ist, und der Geist wieder zu Gott, der ihn gegeben hat. Es ist alles ganz eitel, spricht der Prediger, ganz eitel. Ich bete mit uns, dass der Herr uns hilft, dieses Wort zu verstehen. Himmlischer Vater, wir wollen dir danken für dein heiliges Wort. Und wir bekennen dir, dass dein Wort für uns oft schwer zu verstehen ist, weil unsere Erkenntnis gering ist, unsere Weisheit sehr beschränkt. Wir brauchen Erkenntnis von dir. Wir brauchen es, dass du uns hineinführst in deine Weisheit. So öffne du uns die Herzen, hilf uns zu verstehen, das, was wir verstehen sollen. Und hilf uns, so zu leben, wie es dir gefällt. So gebrauche die Verkündigung deines Wortes, um zu unseren Herzen zu reden. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen. Unser Text beginnt in Versen 7 und 8 mit zwei Worten, zwei Versen, die erst einmal nicht so richtig dazu passen. Wenn ihr euch vorbereitet auf die Predigt mit dem Flyer für die Predigt, dann habt ihr auch gemerkt, die standen eigentlich beim Predigttext letzte Woche, aber da passen sie noch weniger dazu. Und deswegen hat Matthias nicht darüber gesprochen, dass es vielleicht doch besser ist, die heute mit zu betrachten. Aber ab Vers 9 spricht der Prediger direkt einen Jüngling an, während in den Versen 7 bis 8 eher so allgemein beschreibend etwas gesagt wird. Nun, ich glaube, was die Verse 7 und 8 tun, Sie führen uns hin zu unserem heutigen Predigtext und in gewisser Weise stehen sie als eine Art allgemein gehaltene Zusammenfassung über der dann direkten Ansprache ab Vers 9. Von daher will ich die Verse 7 und 8 nur kurz mit uns betrachten und dann werden wir die Verse 9 bis Kapitel 12, Vers 8 im Detail betrachten. Die Verse 7 und 8 noch einmal. Es ist das Licht süß und den Augen lieblich, die Sonne zu sehen. Denn wenn ein Mensch viele Jahre lebt, so sei er fröhlich in ihnen allen und denke an die finsteren Tage, dass es viele sein werden, und denn alles, was kommt, ist eitel. Okay, was wird hier beschrieben? Nun, die finsteren Tage sind eine Umschreibung des Todes. Ja, denn wir sehen hier, dass ein Mensch viele Jahre lebt und er soll in allen fröhlich sein. Und dann folgt auf diese viele Jahre, die man lebt, folgen finstere Tage. Ja, also die finsteren Tage sind das, was auf das Leben folgt. Das, wo es nichts mehr zum Freuen gibt. Das ist letztendlich die Grundidee, die dann im Fortgang auch weiter ausgeführt wird, in dieser persönlichen Ansprache an einen Jüngling. Und daraus ergibt sich wirklich dann auch, wenn wir so wollen, die Kernbotschaft dieser Predigt. Ja, um es uns leicht zu machen, wenn man sonst nichts mitnimmt, habe ich uns einen Satz aufgeschrieben, der die Predigt zusammenfassen soll. Im Gottesdienstblatt lest ihr diesen Satz als die Überschrift aller drei Punkte. Ja, erfreue dich an allem Guten und denk dabei an Gott, ehe es zu spät ist. So einfach die These für heute. Erfreue dich an allem Guten und denk dabei an Gott, ehe es zu spät ist. Darüber wollen wir weiter nachdenken in diesen drei Schritten und wollen dabei hören auf das, was weise ist. Denn das Buch Prediger ist Teil der Weisheitsliteratur. Das heißt, Gott will, dass wir weise werden, dass wir weise leben. Diese Weisheit beginnt in Vers 9 mit einem klaren Auftrag an einen Jüngling. So freue dich, Jüngling, in deiner Jugend und lass dein Herz guter Dinge sein in deinen jungen Tagen. Tu, was dein Herz gelüstet und deinen Augen gefällt. Gut, jetzt stellt sich die Frage, wer ist hier konkret angesprochen? Um wen geht's? Wer ist der Jüngling? Bin ich das? Bist du das? Sind wir längst vorbei an dieser Zeit? Nun, unser Predigttext hilft uns, das zu erkennen, weil in Kapitel 12 beschrieben wird, dass der Jüngling lebt in einer Zeit vor, nicht der Ehe, sondern dem Ehe. Ja, also die Ehe kann durchaus noch froh sein, auch für Jünglinge, aber das, was dann als Ehe, also bevor beschrieben wird, wir sind in dieser Zeit in dem davor. Okay, also Ehe, böse Tage kommen. Ehe, Tage kommen, in denen wir schwach werden, ehe wir sterben. Also in meiner Selbstwahrnehmung gehöre ich zu den Jünglingen. Okay, jetzt lachen manche und sagen, ja, das ist immer dein Problem gewesen, Matthias. Du musst der Realität ins Auge schauen. Nein, ich weiß. Ich werde demnächst alt genug sein, um zum Seniorenkreis zu gehen. Wobei der natürlich viel zu jung anfängt. Weil die eben wahre Jünglinge da einladen. Aber Fakt ist, ich bin in der Zeit vor dem Ehe. Vor dieser Zeit, wenn das Leben schwer wird. Und ich würde behaupten, dass wahrscheinlich die allermeisten von uns hier und heute zu dieser Gruppe gehören. Auch eine ganze Reihe von denen, die deutlich älter sind als ich. Also der Prediger spricht Menschen an, die quasi noch Leben vor sich haben, die noch nicht in dieser Endphase sind, wo alles schwer wird und dann der Tod kommt. Und doch spricht der Prediger natürlich vor allem junge Leute an. Ja, liebe Teenager, liebe junge Erwachsene, euch gilt dieser Aufruf vor allem. So freue dich, Jüngling, in deiner Jugend und lass dein Herz guter Dinge sein in deinen jungen Tagen. Tu, was dein Herz gelüstet und deinen Augen gefällt. Manche Eltern zucken zusammen und sagen, Matthias, das sagst du doch jetzt nicht ernsthaft gerade meinen Kindern. Nein, keine Sorge, nicht ich, sondern Gott selbst. Und das sind nicht nur Worte für die Sommerferien. Das ist ein allgemeiner biblischer Auftrag. Freue dich, Jüngling deiner Jugend. Lass dein Herz guter Dinge sein. Tu, was deinem Herz gelüstet und deinen Augen gefällt. So revolutionär das klingen mag, vor allem aus dem Munde, Worte aus dem Munde eines Vaters, das heißt, wir sollen tatsächlich die Freuden des Lebens dankbar annehmen, schon in unserer Jugend. Das heißt nicht, hört gut zu, das heißt nicht, dass man nicht für Schulaufgaben lernen sollte. Aber es heißt, dass das nicht die ganze Freizeit einnehmen soll. Es heißt nicht, dass man nicht auch fleißig seinen Aufgaben nachgehen soll. Aber es heißt, dass wirklich auch noch Zeit da sein soll, um andere Dinge zu genießen. Es heißt sicher auch nicht, dass man nicht mal sparen und Verzicht üben sollte, aber es heißt, dass wir uns auch mal etwas gönnen sollten. Okay, manche werden jetzt sehr nervös. Wenn du asketisch geprägt bist, dann kann es sein, dass das für dich jetzt überhaupt nicht christlich klingt. Aber der Prediger verbreitet hier keine Irrlehren. Nein, wir kriegen hier gesagt, dass wir die guten Dinge, die Gott uns gibt, dankbar aus seiner Hand nehmen dürfen, ja sogar aus seiner Hand nehmen sollen. Wir sollen uns freuen an dem Guten, was Gott uns gibt, und zwar nicht erst, wenn wir dann das Rentenalter erreicht haben. Tatsächlich, und vielleicht ist das eine Herausforderung weniger an die Teens unter uns und mehr an manche Jünglinge meiner Generation, tatsächlich kann es Ausdruck mangelnden Gottvertrauens sein, wenn wir es nicht hinbekommen, uns an Dingen wirklich auch zu freuen. Also lass mich ganz konkret fragen, vertraust du Gott genug darauf, dass er dich versorgt, sodass du nach harter Arbeit auch mal Pause machen kannst, auch einmal Freizeit genießen kannst? Vertraust du Gott darauf, dass er auch morgen noch für dich sorgt, sodass du nicht alles, was du heute verdienst, beiseite legen musst, sondern auch mal etwas von dem ausgeben kannst, was Gott dir anvertraut? Vertraust du, dass Gott alles im Griff hat, sodass du auch einfach mal loslassen kannst? Und nur falls ihr euch fragt, ja, ich predige das vor allem mir selber, aber auch euch. Ich glaube, wir sind herausgefordert zu schauen, können wir einfach dankbar aus Gottes Hand nehmen und uns an den Dingen erfreuen? Um das deutlich zu sagen, das ist kein Aufruf dazu, faul zu sein und unverantwortlich zu handeln. Es geht einfach darum, dass wir uns freuen an dem, was Gott uns gibt. Und zwar auch schon in unserer Jugend. Also noch einmal. So freue dich, Jüngling, in deiner Jugend und lass dein Herz guter Dinge sein in deinen jungen Tagen. Tu, was dein Herz gelüstet und deinem Auge gefällt. Und dann folgt ein Wort, das wir an dieser Stelle vielleicht nicht hören wollen. Aber. Aber. Was für ein böses Wort. Aber wisse, dass dich Gott um das alles vor Gericht ziehen wird. Und damit sind wir beim zweiten Punkt dieser Predigt angelangt. Ja, erfreue dich an allem Guten und denk dabei an Gott. Also was macht der Prediger hier? Kommt jetzt direkt nach dem Partybefehl die Spaßbremse? Ist das so wie am Mittwoch im Christian-Entdecken-Kurs, letzten Mittwoch, Christian-Entdecken-Kurs wird immer für uns gekocht und es war super. Und vor allem der Nachtisch. Und dann wurde dieser Nachtisch angepriesen mit den Worten, alle, die da waren, können das bezeugen, das ist das beste Mousse au Chocolat, das ihr je gegessen habt. Und dann war jemand an meinem Tisch schon sehr schnell und hat es und nimmt es und sagt, oh, boah, ist das gut. Aber, boah, ganz schön schwer, das hat richtig viele Kalorien. Eben hatte ich noch gedacht, ich nehme mir zwei. Na ja, vielleicht lieber keins nehmen. Ist das das, was hier geschieht? Ist das hier so ein in die Suppe spucken? Nein, Gott ist kein Spaßverderber. Im Gegenteil. Es ist wirklich ein Aufruf zur Freude, ein Aufruf danach, wirklich nach Freude zu streben, Dinge dankbar und froh aus Gottes Hand zu nehmen. Und es ist eine Einschränkung oder besser eine Erklärung, die uns hilft, da nach Freude zu suchen, wo wahre und dauerhafte Freude zu finden ist. Seht ihr, unser Problem ist doch, dass wir immer mal wieder die Freude an Orten suchen, wo am Ende keine wahre und dauerhafte Freude zu finden ist. Unser Herz gelüstet im guten Lutherdeutsch, unseren Augen gefällt oft das, was weder gut für uns noch für andere ist. Deswegen warnt die Bibel an anderer Stelle mit Worten, die fast so klingen, als würde die Bibel sich hier widersprechen, davor, dass wir uns von unseren Herzen und unseren Augen nicht verführen lassen sollten. Ja, 4. Mose 15, Vers 39 sagt das zum Beispiel. Aber das passt zusammen. Denn wenn wir dem Raum geben, wonach unsere gefallenen Herzen manchmal greifen wollen, wenn wir das erstreben, was unsere Augen, die falsch gucken, auf die falschen Dinge schauen, wenn wir danach streben, dann ist das nicht gut. Dann macht das auch nicht letztendlich froh. Nein, dann wird Gott uns dafür eines Tages zur Rechenschaft ziehen, wie wir hier in Vers 9, am Ende von Vers 9 lesen. Gott sagt uns, such die Freude da, wo sie zu finden ist, von Gott her. Ja, so fährt er fort. Lass den Unmut fern sein von deinem Herzen und halte fern das Übel von deinem Leibe, denn Kindheit und Jugend sind eitel. Denk an deinen Schöpfer in deiner Jugend. Was der Prediger letztendlich tut, ist, er ruft uns dazu auf, uns an allem Guten zu erfreuen und er hilft uns zu erkennen, was wirklich gut ist. Wir sollen das erstreben, was wahrhaft froh macht. Und deswegen ist dieser Auftrag, uns zu freuen, eben kein Auftrag dazu, unsere Herzen unkontrolliert nach allem nachjagen zu lassen. Es ist kein Auftrag dazu, einfach Sünde zu genießen. Warum? Weil Sünde nicht froh macht. Weil Sünde kaputt macht. Und es ist wichtig, dass wir das verstehen. Das ist ein wichtiges Wort, gerade für die jungen Leute hier. Weil der Teufel lügt. Und er belügt uns alle, aber belügt gerade auch die, die vielleicht noch wenig Orientierung haben im Leben. Und er redet euch ein, dass ihr Freude finden könnt außerhalb von Gottes Willen. Er belügt euch und sagt, strebt nach sexuellen Abenteuern, strebt nach Alkohol und Drogen, sucht Freude. An Orten, wo Leute, die vielleicht ein bisschen weiser sind, sagen, geh da nicht hin. Und der Prediger warnt dich, bei allem Streben nach Freude in deiner Jugend, bedenke, Gott wird dich richten, weil Gott dich liebt und Gott dir Warnungen gibt und Gott dir sagt, geh da nicht hin. Ich kann dir versprechen, du wirst früher oder später merken, dass diese Dinge, die dir heute Freude versprechen, dich nicht dauerhaft froh machen. Ganz im Gegenteil. Und spätestens an dem Tag, wo wir vor Gott Rechenschaft ablegen werden, wird keiner mehr sagen, die Sünde hat sich gelohnt. Deswegen, denk an Gott. Das Denken an Gott ist nichts, was dir Freude rauben will, sondern das, was dir dabei helfen sollte, wahre Freude zu finden. Glaubst du das? Vertraust du darauf, dass Gott dir nichts vorenthalten will, was wirklich gut für dich ist? Oder meinst du, dass Gott deiner Freude im Wege steht? Seht ihr, wir haben manchmal das Problem, dass wir dann theoretisch bejahen, sagen, ja, ich weiß, Gott meint es gut mit mir und Gott hält mir nichts Gutes vor und wir nicken alle fromm im Gottesdienst. Aber glaubt dein Herz das auch? Seht ihr, wir Christen können genauso wie Nicht-Christen dazu neigen, dass wir Unmut haben in unseren Herzen. Das ist das, wovor Vers 10 warnt. Unmut haben, dass wir unzufrieden sind, weil wir meinen, dass etwas, das wirklich gut ist, das wirklich Freude geben wird, dass Gott uns das vorenthält. Kennst du das Gefühl? Ich hätte etwas so gerne und Gott gibt es mir nicht. Es ist gut, zu Gott zu vertrauen und zu wissen, Gott gibt dir alles, was gut für dich ist. Zu der Zeit, wann es gut für dich ist. Wir erkennen das nur oft nicht. Und natürlich gibt es viele Dinge im Leben, die sind hart. Die sind schwer. Die würden wir uns anders wünschen. Aber ich kenne auch genug Fälle von Leuten, die gesagt haben, deswegen gehe ich außerhalb von Gottes Willen, um mir das zu nehmen, was ich wirklich will. Und ich habe noch keinen getroffen, der mir Jahre später gesagt hat, das war eine richtig gute Entscheidung. Wir haben letzten Sonntag hier Mitgliederversammlung gehabt und wir hatten einen Bruder, der genau das bekannt hat. Der berichtet hat von einer Situation, wo er in seinem Leben einen Weg eingeschlagen hat, den er vielleicht nicht hätte gehen sollen. Und der das heute erkennt. Und bereut. Ich wünsche uns von Herzen, dass wir Gott genug vertrauen, dass wir nach Freude streben, die Freude, die er uns wirklich geben will, aber sie ihm da suchen, wo Gott sie uns auch geben will, innerhalb seines Willens. Und das heißt, dass wir dankbar aus seiner Hand nehmen, das, was er uns gibt. Seht ihr, manchmal ist es so, dass wir auf das schauen, was wir nicht haben und sagen, ich hätte so gerne das und das wird immer größer und immer größer. Und es nimmt dich komplett ein und dann und du bist im Prinzip schon fast depressiv, weil du etwas nicht hast, was du so gerne hättest. Und was passiert dabei? Wir übersehen all die Segnungen, die Gott uns Tag für Tag gibt. Wie heißt es hier in Vers 10? Lass den Unmut fern sein von deinem Herzen. Oder wie hieß es in der Textlesung im 1. Thessalonicher 4? Und seid dankbar. Das ist ein biblischer Auftrag. Schau auf all den Segen, den Gott dir gibt. Nimm ihn dankbar aus seiner Hand. Sei dankbar. Und gib dem Unmut keinen Raum. Der Unmut kommt daher, dass wir meinen, Freude wo finden zu müssen, wo wir gerade nicht hin dürfen oder nicht hin können. Anstatt anzuerkennen, Gott meint es wirklich gut mit mir und er wird mir geben, was gut für mich ist. Das erkennen wir nirgends klarer als am Kreuz. Schau, wie sehr Gott dich liebt. So sehr hat Gott dich geliebt, dass er seinen geliebten Sohn für dich gegeben hat, damit du nicht verloren gehst, wo keine Freude mehr ist, sondern nur noch heulen und Zähne klappern, sondern damit du das ewige Leben hast in seiner Herrlichkeit, voller Freude für alle Ewigkeit. Siehst du, Jesus hatte in aller Ewigkeit beim Vater vollkommene Freude. Und selbst als er dann hier in unsere Welt kam, zeigte er uns, wo wahre Freude zu finden ist. Er lebte ein Leben, das geprägt war von vielen Feiern, von Freude, weil er Freude daran hatte, den Willen seines Vaters zu tun. Das war seine Freude. Aber dann ging er ans Kreuz. Und nahm dort Gottes Gericht auf sich. Das Gericht, das wir verdient hätten, weil wir immer wieder Freude an falschen Stellen suchen. Er nahm die gerechte Strafe auf sich. Und wie heißt es im Hebräerbrief in Kapitel 12, Vers 2? Er tat das, er litt das, um der vor ihm liegenden Freude willen. Weil Jesus wusste, die Freude daran, dass Menschen gerettet werden und wir miteinander eines Tages in der Herrlichkeit beim Vater sein werden, diese Freude ist so groß, er war bereit dafür sogar zu leiden, sodass wir dieses Leid nicht erleben müssen. Und diese Verheißung gilt jedem, der Jesus Christus anerkennt, als den Retter, den er braucht, weil wir oft auf falschen Wegen Freude suchen. Und den Herrn, der uns den Weg weist, hin zur ewigen Freude. Von daher meine Frage an dich, ist Jesus Christus dein Retter und dein Herr? Ich möchte dich ermutigen, vertrau dich ihm an. höre, was er dir sagt. Sag, komm, komm, ich will dir Gutes geben, komm her zu mir. Und ich will dir zeigen, wo wahrhaft Gutes zu finden ist. Also wenn du bisher Jesus Christus noch nicht als deinen Retter und Herrn kennst, dann bitte hör diese Einladung. Vertrau dich ihm an. Bei ihm allein wirst du die Freude finden, nach der dein Herz sich sehnt. Ich weiß, du hast Sehnsucht nach Freude, nach mehr Freude, nach mehr Erfüllung, nach mehr Frieden. Gott hat das in uns hineingelegt. Und der Ort, wo du es finden wirst, ist eben nicht außerhalb von Gottes Willen, sondern bei ihm. Und so ruft er dich, komm zu mir und freu dich an dem, was ich dir geben will. Dazu komm zuerst zu Jesus Christus. Lerne ihn wirklich kennen. Lerne ihm wirklich zu vertrauen. Lieber Christ, dein Herz, das Jesus vertraut, findet seine Freude da, wo wahre Freude zu finden ist. Und das ist eben nicht im Verborgenen, im Egoismus, wo wir manchmal meinen, Freude finden zu können, sondern im Licht des Herrn, da, wo er uns hinruft, da, wo wir Freude mit anderen teilen können. Ein solches Herz freut sich an allen Segnungen, die Gott uns gibt und schaut nicht mal auf das, was ich noch nicht habe, sondern ist dankbar für das, was er mir gibt. Ja, ein solches Herz findet sogar Freude nicht nur in den Segnungen, die man persönlich empfängt, sondern auch die, die andere bekommen. Weil ein solches Herz sich mit den Fröhlichen freuen kann und zur anderen Zeit mit den Weinenden weint. Ich weiß nicht, wie es dir ging, als wir vor 2 Wochen Tauftag hatten. Ich habe mich so gefreut über die Taufzeugnisse. Dabei ging es dabei gar nicht um mein Leben. Ich wurde gar nicht getauft. Gott hat es geschenkt, dass ich mich in meinem Herzen freuen konnte an dem Wunderbaren, was er getan hat im Leben anderer. Und ich weiß, es ging ganz vielen so. Das sind Momente, wo unsere Herzen richtig ticken. Mögen diese Zeiten immer und immer mehr Raum einnehmen. Möge das immer mehr das sein, wie wir leben, wie wir uns freuen. Und wenn Gott unsere Herzen reinigt, dann werden unsere Herzen ihre Lust haben, unsere Augen ihre Freude haben an allem Guten, was Gott uns schenkt. Dazu ruft uns der Prediger auf. Freu dich in deiner Jugend. Freu dich und denk dabei an Gott. Freu dich, bevor es zu spät ist. Das ist die 3. Lektion. Wir lesen in Vers 1 von Kapitel 12. Denk an deinen Schöpfer in deiner Jugend, ehe die bösen Tage kommen und die Jahre sich nahen, da du wirst sagen, sie gefallen mir nicht. Also der Jüngling soll sich freuen an allem Guten, was Gott ihm gibt und dabei an Gott denken, ehe die bösen Tage kommen. 3-mal lesen wir dieses Wort Ehe, hat nichts zu tun mit dem Heiraten. Wirklich nicht. Das sind nicht die bösen Tage. Spötter, schweig. Nein, hier geht es um ein bevor Dinge geschehen. Und er nennt 2 unterschiedliche Kategorien. Bevor die Leiden und Lasten des Alters kommen und bevor der Tod kommt. Ja, also diese bösen Tage sind nicht identisch mit den finsteren Tagen aus Kapitel 11, Vers 8. Die beschreiben den Tod. Die bösen Tage beginnen schon davor, aber sie umschließen die finsteren Tage. Und das sehen wir im Fortgang. Die Verse 2 bis 5 beschreiben in sehr bildhafter Sprache die Leiden und Lasten des Alters. Ich denke, vielleicht sind einige wenige unter uns, die diese Zeit gerade durchleben. Und wahrscheinlich ist es gut für uns Jüngere, das zu hören, weil es uns hilft, uns mehr auch auf solche Geschwister einzustellen. Aber vor allem sind das Worte natürlich für die Jünglinge. Er schreibt das an die Jünglinge und sagt, bedenkt, dass diese Tage kommen werden. Deswegen genieße die Freuden, die Gott dir gibt, jetzt, wo du es noch kannst. Ehe die Sonne und das Licht, Mond und Sterne finster werden und Wolken wiederkommen nach dem Regen. Zur Zeit, wenn die Hüter des Hauses zittern und die Starken sich krümmen und müßig stehen die Müllerinnen, weil es so wenige geworden sind. Und wenn finster werden, die durch die Fenster sehen, und wenn die Türen an der Gasse sich schließen, dass die Stimme der Mühle leiser wird. Und wenn sie sich hebt, wie wenn ein Vogel singt und alle Töchter des Gesanges sich neigen. Wenn man vor Höhlen sich fürchtet und sich ängstigt auf dem Wege. Wenn der Mandelbaum blüht und die Heuschrecke sich bläht und die Kaper aufbricht. Alles klar? Okay, wir merken, das ist sehr, sehr bildhafte Sprache. Vielleicht eine Ermutigung, gerade für die Jüngeren unter uns. Das ist ein super Thema für den Mittagstisch, miteinander darüber ins Gespräch zu kommen. Okay, wofür stehen diese Bilder? Was meint er hier genau? Nun, ich gebe uns ein paar Highlights, um uns schon mal einzustimmen, und dann könnt ihr das am Mittagessen weiter durchdenken. Eigentlich sind es Lowlights, ne? Die Starken, die sich krümmen, das ist noch relativ einfach, können wir uns vorstellen. Das sind die ehemals Starken, die dann unter Altersschwäche leiden und irgendwann vielleicht auch einen krummen Rücken kriegen. Ja? Die so wenig gewordenen Müllerinnen, die müßig stehen, was macht die Mühle nochmal? Die zermalmt Dinge. Ne? Und wenn da nur noch wenige von da sind und die noch müßig rumstehen, dann fehlen viele Zähne. Können die noch richtig beißen. Wenn es finster geworden ist bei denen, die durch die Fenster sehen, können wir nicht mehr richtig sehen. Die Augen werden schwach. Und wenn die Stimme der Mühle leiser wird, dann hört nicht die Mühle auf, laut zu sein, sondern wir hören es halt nicht mehr, weil die Ohren immer schlechter werden. Das sind Sprachbilder um Sprachbilder um Sprachbilder, die uns eigentlich zeigen, das ist das, was geschieht, wenn wir alt werden. Letztendlich wird deutlich, das sind böse Tage. Wie mein Vater manchmal sagt, alt werden ist nichts für Feiglinge. Das ist hartes Brot. Und manche Freuden haben zu dieser Zeit dann ein natürliches Ende gefunden. Die Quintessenz dieses Abschnitts ist, egal ob du 15 oder 50 oder 75 bist, erkenne, eines Tages wird die Zeit für bestimmte Freuden vorbei sein. Deswegen nutze die Zeit jetzt. Nimm das Gute, was Gott dir gibt, dankbar aus seiner Hand und freu dich dran. Und leg nicht alles nur zur Seite und denk, das kann ich später machen. Ich habe vor kurzem gelesen, dass die Deutschen sehr, sehr gut darin sind, enorme Beträge zu vererben. Da sind also Leute, die ihr Leben lang richtig schaffen, richtig Gas geben, sich keine Pause gönnen. Arbeiten, anhäufen. Und dann sind sie tot und dann erbt es ein anderer. Ich gönne das jedem, der erbt. Ich gönne das keinem, der vererbt. Ganz im Ernst. Das, was Gott dir erlaubt hat, anzuhäufen, hab Freude dran. Und damit meine ich nicht, verprass das alles. Das ist nicht die Botschaft. Aber zum Beispiel kannst du Freude daran haben, indem du zu Lebzeiten Dinge weitergibst und siehst, dass andere sich dran freuen und du freust dich mit ihnen. Schenkung ist besser als Erben. Weil beim Erben hast du nichts mehr von. Da liegst du in einer Holzkiste oder in so einer kleinen Urne. Nutze das, was Gott dir anvertraut, um Freude davon zu haben. Vielleicht willst du ein neues Gemeindehaus finanzieren und sehen, wie wir uns alle darüber freuen. Ein Tipp, falls du Beratung brauchst, können wir gerne ins Gespräch kommen. Ihr Lieben, das ist die Warnung. Es gibt einen zu spät. Und ganz im Ernst, ich kann in meinem Alter schon sagen, dass ich an manchen Stellen manche Freude verpasst habe, von der ich heute sage, warum? Warum war ich nicht bereit, in dem Urlaub noch ein bisschen Geld auszugeben, um diese Sache noch zu machen und das noch zu sehen. Nur weil es ein bisschen teuer war. Ich war zu geizig dafür. Und heute denke ich, da kommst du nie wieder hin. Hättest du es mal gemacht. Ich kenne so viele Leute, die sagen, boah, ich habe so viel gearbeitet, ich habe meine Kinder nicht aufwachsen sehen. Hätte ich mir doch mehr Zeit genommen. Es gibt viele Dinge, die wir bereuen können, wenn wir die Möglichkeiten, die Gott uns anbietet, um froh zu sein, heute, in unserer Jugend, in jungen Jahren, was auch immer das genau bedeutet. Dinge, die Gott uns gibt, nutz sie, bevor es zu spät ist. Wiederum, Sparsamkeit ist gut. Fleiß ist eine wertvolle Tugend. Ich möchte nicht, dass die Konsequenz dieser Predigt ist, dass wir demnächst nur noch alle rumprassen und rumhängen. Okay? Das ist nicht die Botschaft. Die Botschaft ist, nimm dankbar aus Gottes Hand, was er dir gibt. Lerne dich auch daran zu freuen. Auf eine Art und Weise, die Gott gefällig ist. Denk dabei an Gott. Aber denk eben auch, dass es ein zu spät gibt. Vielleicht bist du schon mitten in den bösen Tagen. Vielleicht sagst du, mir gefallen die Tage nicht mehr, in denen ich gerade lebe. Dann ist es höchste Zeit. Es ist allerhöchste Zeit. Denk an Gott. Denk an Gott. Flieh zu ihm. Komm zu ihm. Nutze das, was er dir noch gibt, ein Leben, um dich ihm zuzuwenden und bei ihm die Freude für dein Herz zu finden. Eine Freude, die bestehen bleibt, auch wenn dein Leben endet. Sieh, der Tod kommt. Der kommt für uns alle. Und wir sollten nicht naiv sein. Für manche von uns wird er deutlich früher kommen, vielleicht Jahrzehnte früher kommen, als wir das denken. Deswegen gilt es, keine Zeit zu verlieren. Tatsächlich die Aufforderung, denk an Gott, ist eine Aufforderung an Jünglinge. Liebe Teens, wenn ich kurz eure Aufmerksamkeit haben darf, was heißt es konkret für dich? Denk an Gott. Wozu ruft Gott dich auf? Jüngling, denk an Gott. Vielleicht auch ein gutes Thema, heute Mittag mal drüber nachzudenken. Oder in der nächsten Schulwoche. Ist ja eh nichts mehr los in der Schule. Denken wir mal nicht über Mathe und Englisch nach oder Französisch-Vokabeln, sondern denk an Gott. Klär das für dich. Was heißt das für dich? Ganz konkret. Und wenn du dann Gott erkennst, dann flieh zu ihm. Flieh zu ihm. Durch Jesus Christus allein wirst du im Gericht bestehen und durch ihn allein wirst du Anteil bekommen an allem, was wirklich gut und schön ist. Dabei gibt es manche Segnungen, die Gott uns gibt, ganz bewusst für dieses Leben, für hier und jetzt. Die biblische Botschaft ist nicht, Jüngling, denk an Gott und freu dich auf die Segnungen der Ewigkeit. Das stimmt auch. Aber das ist nicht die Botschaft unseres Textes. Gott hat wunderbare Segnungen für die Ewigkeit, aber Gott in seiner großen Gnade ist nicht ein Gott, der sagt, pass auf, hier gebe ich euch nur Trockenbrot und Wasser, irgendwie durchhalten und dann in der Ewigkeit wird es schön. Gott ist ein Gott, der sagt, ich gebe euch hier und jetzt schon Segnungen. Mach einfach die Augen auf und genieße sie. So ist dein Gott. Ein Gott, der dich liebt, ein Gott, der für dich sorgt, ein Gott, der dich beschenkt mit vielem Guten. Und er gibt uns für das Hier und Jetzt bestimmte Dinge, die wir auch nur im Hier und Jetzt genießen können. Bestimmte Dinge sind nicht für die Ewigkeit. Die sind gegeben für ein Leben in einer gefallenen Welt. Genieß das, solange du kannst. Und denk dabei an Gott. Und dann darfst du wissen, dass all das Gute, was Gott dir hier schon gibt, ein Vorgeschmack sein darf, eine Vorspeise, ein Appetizer für das, was dann eines Tages kommt. Denn die Bibel sagt, die Segnungen dieser Zeit, die sind real und die sind gut, aber die sind gar nicht wert, verglichen zu werden mit der Herrlichkeit danach. Das ist das, was der Prediger meint, wenn er zum Abschluss sagt, es ist alles ganz eitel, spricht der Prediger, ganz eitel. Wir denken an Gott. Im Wissen darum, dass die Dinge dieser Welt real sind und schön sind und wir sie dankbar aus seiner Hand nehmen dürfen und dadurch erkennen können, wie unser Gott ist, nämlich ein guter, ein großzügiger Gott, der für uns sorgt. Und doch sind die Dinge dieser Welt vergänglich. Und dann kommt die Ewigkeit. Und dann wird es erst richtig gut. Amen. Ich bete mit uns. Himmlischer Vater, danke, dass du uns durch dein Wort Wegweisung gibst für unser Leben hier auf Erden. Bis hin in deine Gegenwart für alle Ewigkeit. Danke, dass wir wissen dürfen, dass du ein Gott bist, der uns auch hier in diesem Leben schon viel Gutes gibt. Herr, vergib uns, dass wir so oft nicht dankbar sind, sondern noch Unmut Raum geben in unseren Herzen. Dass unsere Herzen sich hängen an das, was wir nicht haben, anstatt sich an dem zu freuen, was du uns gegeben hast. Herr, verändere unsere Herzen. Hilf uns, Menschen zu sein, die dankbarer sind, die sich mehr freuen an deinen Segnungen. Herr, ich bete, wenn jemand unter uns ist, der seine Freude noch nicht wirklich bei dir sucht, dass du ihr das Herz auftust, dass sie erkennt, dass das wahre, ewige Freude nur bei dir zu finden ist. Ja, ich bitte für all die unter uns, die das eigentlich wissen und doch auf falschen Wegen unterwegs sind, vergib uns und verändere uns. Danke, dass bei dir Vergebung ist und danke, dass du uns Wegweisung gibst für ein Leben, das nicht nur dir gefällt, sondern auch gut für uns ist. Und so danken wir dir, dass du in unser Leben hineinsprichst mit deinem lebendigen Wort, das so praktisch ist. Und hilf uns nun, Menschen zu sein, die erkennen, aller wahrer Segen kommt von dir. Gepriesen seist du dafür. Amen.